Ja, wir sind angekommen in 4. Mose 36. Das heißt, heute wollen wir das Buch 4. Mose abschließen. Für den einen vielleicht eine große Freude, für den anderen eine große Traurigkeit, wie auch immer. Ich sage nicht, zu welcher Kategorie ich gehöre. Aber unser heutiger Text, der hat eine Vorgeschichte. Und diese Vorgeschichte lesen wir in 4. Mose 27. Und diese Vorgeschichte wurde initiiert, oder auch unser heutiges Kapitel wurde initiiert von 5 mutigen Frauen. 5 mutige Frauen, die etwas gestartet oder etwas angefangen haben oder ein Anliegen haben. Und diesen 5 Frauen wollte ich die Überschrift heute widmen für die heutige letzte Bibelstunde. Also mutige, gottesfürchtige Frauen können etwas bewegen. Das werden wir heute so etwas beobachten können. Das wird sich so ein bisschen durch den Abend durchziehen, wobei es viel auch um andere Dinge gehen wird. Schauen wir uns einmal die Vorgeschichte an, weil das ist wichtig zu verstehen, und blättern einmal zu 4. Mose 27 und schauen uns dort die ersten 7 Verse an. Es geht dann in diesem Text darum, dass die Töchter Zelophats, sie treten herzu. Und diese waren die Namen dieser Töchter, also Machla, Noah, Hogla, Milka und Tirza. Also sind jetzt ganz moderne Namen, also merkt euch die. Die werden demnächst dann, über die dürfen wir dann beten. Und sie traten vor Mose und vor dem Priester Eliasar und vor den Fürsten und die ganze Gemeinde an den Eingang des Zeltes der Begegnung. Und diese Frauen sagen etwas. Also 5 Frauen treten vor 14 Männer und vor die ganze Gemeinde und schildern ein Problem, dass sie stellen sogar eine Forderung. Ja, davon lesen wir weiter in den nächsten 2 Versen. Dort heißt es, unser Vater ist in der Wüste gestorben, er war aber nicht inmitten der Rotte derer, die sich in der Rotte Korahs gegen den Herrn zusammengerotten haben. Das heißt, dort hat er sich nicht verschuldet, sondern er ist in seiner eigenen Sünde gestorben, aber er hatte keine Söhne gehabt. 5 Töchter hat er aber gehabt. Warum soll der Name unseres Vaters abgeschnitten werden, nicht mehr existent sein, nicht mehr genannt werden aus der Mitte seiner Sippe, weil er keinen Sohn hat? Gib uns einen Grundbesitz inmitten der Brüder unseres Vaters. Also quasi ein Stück Land, wo der Vater, wo der Name des Vaters irgendwie weiterlebt und dazugehörig ist zu diesem Stückchen Land. Als nächstes wird uns Gottes Reaktion und Antwort vorgestellt, und eine Anweisung zur Lösung dieses Problems wird erteilt. Also wir lesen dann hier, und Mose brachte die Rechtssache vor den Herrn, und der Herr redete zu Mose und sprach, die Töchter Zelophats reden recht. Du musst ihnen in der Tat einen Erbbesitz inmitten der Brüder ihres Vaters geben, und du sollst das Erbteil ihres Vaters auf sie übergehen lassen. Also wir merken, Gott steht dahinter, und Gott sagt, es ist so richtig, so soll es sein. Und ich finde diesen Text absolut beeindruckend. Für mich ist es wirklich dieser Text ein gewisser Schlüsseltext für ein gewisses Denken auszumerzen. Ein Denken, das heutzutage immer wieder behauptet wird, und zwar, dass die Bibel Frauen unterdrücken würde, dass die Bibel frauenfeindlich wäre, dass Frauen in der Bibel nichts zu sagen hätten. Das stimmt so nicht. Das zeigt dieser Text zwar eindeutig, und das schon im Alten Testament. Und schon im Alten Testament finden wir diese Begebenheit. Und ich finde, wie gesagt, dieser Text beweist sehr eindrücklich dieses Gegenteil. 5 Frauen haben keinen Mann, der über ihnen steht, und eigentlich wären diese Frauen verloren. Sie hätten keine Perspektive. Männer könnten mit ihnen machen, was sie wollten. Das wäre das Normale in der damaligen Zeit. Aber diese 5 Frauen, die entscheiden sich, es selber zu machen, es selber in die Hand zu nehmen, und sie reden in der Öffentlichkeit. Sie reden ganz bewusst, wirklich vor 14 Würdenträgern oder Entscheidungsträgern und vor dem ganzen Volk, und niemand wehrt ihnen. Und sie haben das volle Recht dazu, und Gott steht dahinter und sagt, ja, sie haben recht geredet. Es war richtig, dass sie das ausgesprochen haben, es ist richtig so. Wie gesagt, für die damalige Zeit würde ich sagen, revolutionär. Wahnsinn, was die Bibel schon damals als normal einfach schildert. So wurde es gemacht und so war es gut, und Gott sagt, ja, es war richtig. Die Sache ist geklärt und ich vermute, diese fünf Frauen waren mit einem Mal in ganz Israel bekannt gewesen. Also es war quasi Heldinnen unter diesem Volk, bestimmt Heldinnen für die Frauen und zumindest für die Mädchen der damaligen Zeit. Man hat aufgeschaut, vermute ich, zu diesen Frauen, weil man wusste genau, wer diese Frauen sind. Und wir werden auch in unserem heutigen Text sehen, dass die Frauen nicht aufrührerisch oder irgendwie widerspenstig waren oder um irgendetwas kämpften, sondern es ging ihnen um eine Sache. Das waren gottesfürchtige Frauen, Frauen, denen es um ein edles Ziel ging. Der Text für heute ist, wie gesagt, der letzte Text aus dem vierten Buch Mose. Er beginnt ebenfalls mit einem Problem und das Problem rührt von dieser Entscheidung her. Also diese Entscheidung wurde getroffen und jetzt entsteht daraus ein weiteres Problem. Diesmal kommen nicht die Töchter Zelophats und schildern dieses Problem, sondern die Familienoberhäupter der Sippen ihres Vaters, also die Kinder und Enkel ihres Uropas, von diesen fünf Frauen, den Töchtern Zelophats. Die haben sich das alles einige Zeit durch den Kopf gehen lassen, quasi diese Entscheidung, haben sie darüber nachgedacht, diese Onkel und Uronkel von diesen fünf Frauen, und dann sind sie auf ein Problem gestoßen und damit kommen sie jetzt zu Mose. Und wir haben einige Unterschiede in diesen beiden Kapiteln, 27 und 36. Und ich möchte gerne mit euch zusammen so ein bisschen drüber nachdenken und ein paar Dinge zusammentragen, dass wir das ein bisschen vergleichen. Zuerst die Frage, wer hat hier ein Anliegen, wie wird uns diese Person vorgestellt? Einmal, das ist Kapitel 27, das ist 36, hier sind es die fünf Frauen und hier, es können auch mehr sein. Also das sind auf jeden Fall die Onkels und Uronkels, die dann... Onkels, die dann diese Sache vortragen. Also, wir vergleichen einmal und ihr sagt mir, was ihr dann beobachten könnt. Kapitel 27, und das traten heran die Töchter des Zelophat, des Sohnes Hefers, des Sohnes Gileads, des Sohnes Machirs, des Sohnes Manasse, von den Sippen Manasses, des Sohnes Josefs. Und dann Kapitel 36, und da traten herzu die Familienoberhäupter von der Sippe der Söhne des Gilead, des Sohnes des Machir, des Sohnes des Manasse, aus der Sippe der Söhne Josefs. Seht ihr da irgendwie einen Unterschied oder was fällt euch auf? Wenn, müsst ihr dann lauter reden, ich bekomme... Wie bitte? Ein paar Namen fehlen, ja? Also in diesem Bereich ist es detaillierter, merken wir, ja? Also als ob man das hier schon kennt, man braucht es nicht nochmal erwähnen, aber was mir aufgefallen ist, es ist eine ganz große Wertschätzung diesen Frauen gegenüber. Ja? Man hätte auch sagen, okay, das kommen fünf Frauen aus dem Stamm Manasse und die haben ein Anliegen. Das würde ja reichen. Aber hier merken wir diesen ganz großen Unterschied. Wir können diesen Vergleich einfach mal ziehen. Ich würde sagen, guck mal, Viktor kommt. Viktor kommt nach vorne. Oder aber ich würde sagen, Viktor Obert kommt nach vorne. Viktor Obert ist ein Mitglied unserer Gemeinde. Viktor Obert ist ein Diakon unserer Gemeinde. Viktor Obert arbeitet an dem und den Projekten mit. Merkt ihr, dass da eine ganz andere Wertschätzung dahinter ist, wenn man eine wirklich lange Liste aufzeigt und sagt, das sind genau diese Frauen, um die geht das. Ja, wir merken, die Bibel schenkt diesen Frauen eine große Wertschätzung und benennt sie wirklich mit einer ganz langen Liste, die noch länger ist als die Liste in Kapitel 36. Vielleicht, wie gesagt, müssten nicht unbedingt alle Namen in Kapitel 36 genannt werden, weil es ja auch eine größere Sippe ist, aber zumindest das ein oder andere, zum Beispiel hier die Sippe des Manasse, das fehlt einfach hier. Aber das ist mir aufgefallen und das wollte ich kurz betonen, weil wie gesagt, den Frauen wird eine Wertschätzung entgegengebracht, gerade in Gottes Wort. Die nächste Frage ist, die wir uns stellen wollen, beim nächsten Vergleich ist, wo oder vor wem wird das vorgetragen? Und das, wie gesagt, das ist immer für mich spannend gewesen in dieser Beobachtung. Einmal lesen wir, und sie traten vor Mose und vor den Priester Eliasa und vor die Fürsten und die ganze Gemeinde an den Eingang des Zeltes der Begegnung und sagten, also wir merken, es ist ein sehr öffentlicher Raum, alle Entscheidungsträger und Würdenträger sind dort und die Frauen haben ein Anliegen. Und hier lesen wir, und sie redeten vor Mose und vor den Fürsten, den Häuptern der Väter der Söhne Israel und sagten. Was fällt euch auf? Was ist da der Unterschied? Ja, man könnte auch sagen, das ist wirklich, also auf dem Hauptredeplatz, wo man, also öffentlicher geht es fast nicht, das könnte tatsächlich in irgendeinem Zelt passiert sein, oder? Also das wäre durchaus möglich. Also man ist hier diskreter im Kapitel 36. Ja, das Gleiche ist auch wiederum ein Anliegen, aber man ist hier sehr viel vorsichtiger. Und wir werden das gleich noch weiter beobachten können. Ja, sie sind deutlich vorsichtiger und wir sehen das auch hier nochmal. Einmal, die nächste Frage ist, wie wird das vorgetragen? Und wir lesen Kapitel 27, wie die Töchter so quasi so, ich lese das einmal vor und dann könnt ihr mir das sagen. Unser Vater ist in der Wüste gestorben, er war aber nicht inmitten der Rotte Korre und so weiter. Vers 4, warum soll der Name unseres Vaters abgeschnitten werden aus der Mitte seiner Sippe? Weil er keinen Sohn hat. Gib uns einen Grundbesitz inmitten der Brüder unseres Vaters. Und ich versuche mal die Betonung auch schon hier anders zu setzen. Und hier heißt es, der Herr hat meinem Herrn, also der Herr Gott, hat meinem Herrn Mose befohlen, den Söhnen Israel das Land durch das Los als Erbteil zu geben. Und meinem Herrn Mose ist von dem Herrn Gott befohlen worden, das Erbteil Zelophats unseres Bruders seinen Töchtern zu geben. Werden sie nun einen von den Söhnen der anderen Stämme, der Söhne Israels, als Frauen zuteil, dann wird ihr Erbteil dem Erbteil unserer Väter entzogen. Was fällt euch hierbei auf?
Bei dem einen geht es nur um den Grundbesitz, bei dem anderen geht es dann schon darum, weil sie weiterdenken, aber was wenn sie sich untereinander teilen, dann wird der Grundbesitz von dem von Wasser aufgeteilt.
Ja. Ja, du bist schon in der Sache, aber so im Tonfall, was würdet ihr sagen hier? Was können wir da beobachten? Eine Forderung. Ja. Also wir merken, die Töchter, die reden nicht viel um den heißen Brei herum. Die sagen es gerade raus. Die sind sehr direkt. Sehr direkt, die haben ein Anliegen und das bringen sie vor, das haben sie sich überlegt und das wird als Forderung dann auch quasi dargelegt. Die sind sehr, sehr höflich. Ja, der Herr, also die sagen nicht Mose, der Herr hat meinem Herrn gesagt und so weiter. Das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig, wie die hier vorgehen, die gerade die Familienoberhäupter dieser Sippe. Und wir haben das ja schon vorhin gesehen, dass sie nicht die breite Öffentlichkeit suchen, sondern eher eine abgetrennte Gruppe, mit der sie sprechen. Und hier merken wir, die sind wirklich sehr, sehr vorsichtig in dem, wie sie vorgehen. Und ich vermute mal, das ist meine Erklärung für diesen Unterschied, sie wollten Gott nicht widersprechen. Gott hat diese Anordnung gegeben. Gott hat gesagt, diese Frauen, denen gehört dieses Grundstück oder denen gehört dieses Land. Die Entscheidung Gottes steht fest und sie wollten nicht als Rebellen auftreten, weil die wussten, als Rebellen aufzutreten gegen eine Weisung Gottes war sehr, sehr gefährlich. Deswegen sind wir wirklich sehr, sehr vorsichtig. Die haben sich etwas überlegt, sie haben etwas auf dem Herzen, aber sie gehen sehr, sehr vorsichtig vor, weil die wissen, das ist wirklich, sie wollen nicht gegen Gott rebellieren und sie wollen auch nicht so verstanden werden, als ob sie gegen Gott rebellieren. Jetzt kommen wir zu der letzten Frage, wie antwortet der Herr? Und da sehen wir in Kapitel 27, und der Herr redete zu Mose und sprach, die Töchter Zelophats reden recht, du musst ihnen und dann du sollst. Und hier, da befahl Mose den Söhnen Israels nach der Anweisung des Herrn und sagte, der Stamm der Söhne Josefs redet recht. Dies ist das Wort, das der Herr betreffend der Töchter Zelophats geboten hat, indem er sprach, sie mögen und so weiter. Das schauen wir uns dann später an. Wir merken, die Antwort Gottes ist sehr ähnlich. Ja, bei dem einen sagt er, die Töchter reden recht. Und hier die Söhne, oder wie das heißt, der Stamm der Söhne Josefs, er redet recht. Beide bekommen dieses Urteil, ja, es ist, ihr habt gute Überleben gehabt, es ist richtig, was ihr hier vorbringt. Und Gott reagiert dadurch in beiden Fällen, dass er ein allgemeingültiges Recht formuliert daraus. Daraus entsteht ein Gesetz aus dieser Anfrage, die hier gestellt wird. Und wir merken hier, Gott geht es um die Sache. Es wird unterschiedlich vorgetragen, sehr, sehr unterschiedlich vorgetragen, aber Gott geht es um die Sache. Wie es vorgetragen wird, spielt eigentlich keine Rolle. Und ich fand hier eine wichtige Parallele und ein wichtiges Prinzip für unsere Anliegen, die wir vor Gott bringen. Das tun wir und das sollen wir auch. Manchmal bringen wir Gott Anliegen, so wie Hiob das gemacht hat. Wir fordern etwas ein. Ja, wir sind fordernd in dem, was wir Gott vortragen. Uns bewegt etwas. Wir, so wie Hiob, wir schreien es manchmal raus. Ja, und manchmal sind wir sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr höflich Gott gegenüber. Und beide Male geht es Gott um die Sache. Und Gott wird so entscheiden, in beiden Fällen, wie es für dich am besten ist. Ja, ich fand diese Parallele in dieser Beobachtung einfach so wichtig und so schön. Wichtig aber ist, dass wir es aussprechen. Auch hier sehen wir, Gott wusste doch schon von vornherein, dass dieses Problem auftreten wird. Und wie oft hat er dann gesagt, wenn das und das passiert, dann sollt ihr so und so handeln. Das hätte er doch auch schon viel früher machen können. Das hätte gar nicht aufkommen müssen. Gott wusste von all dem. Aber nein, Gott wollte, dass sich 5 Frauen vor diesem Problem sehen. Und Gott wollte, dass sie mit diesem Problem an Mose herantreten und an die Öffentlichkeit herantreten. Und dann wollte Gott darauf reagieren. Und er hat darauf reagiert. Und er wollte auch, dass diese Männer sich Gedanken machen. Und dass diese Männer mit ihrem Problem an Mose und an die Fürsten herantreten. Und dann wollte er darauf reagieren und daraus ein Gesetz formulieren. Ja, wichtig ist, dass wir mit unserem Anliegen zu Gott kommen. Und ob du voller aufbrausend und fordernd bist oder ob du höflich und wirklich liebevoll und zurückhaltend bist, bring es vor Gott, was du auf dem Herzen hast. Es ist wichtig. Gott weiß damit umzugehen. Gott wird Gott wird in der Sache urteilen und es so entscheiden, wie es für dich am besten ist. Schauen wir uns nochmal das Problem in Kapitel 36 etwas genauer an. Und bei diesem Problem achten wir mal darauf, welche 3 Aussagen werden wiederholt. Auch da möchte ich gerne mit euch zusammenarbeiten. Ich lese es einmal vor. Die Fürsten oder die Oberhäupter der Sippe der Gileaditer sagen, der Herr hat meinem Herrn befohlen, den Söhnen Israel, das Land durchs Los als Erbteil zu geben. Und meinem Herrn ist von dem Herrn befohlen worden, das Erbteil Zelophats, unseres Bruders, seinen Töchtern zu geben. Werden sie nun, also die Töchter, nun einem von den Söhnen der anderen Stämme der Söhne Israels als Frauen zuteil, dann wird ihr Erbteil dem Erbteil unserer Väter entzogen und zu dem Erbteil des Stammes hinzugefügt werden, dem sie dann angehören werden. Also eine von diesen Töchtern heiratet jemand aus einem anderen Stamm und dann plötzlich wird dieses Erbteil entzogen werden und dem Los unseres Erbteils wird es entzogen werden. Und auch wenn das Jubeljahr oder Jubeljahr der Söhne Israel kommt, wird ihr Erbteil zu dem Erbteil des Stammes hinzugefügt werden, dem sie dann angehören werden und nicht wieder zu uns zurückkommen. Und ihr Erbteil wird dem Erbteil des Stammes unserer Väter entzogen werden. Also welche Aussage wird quasi 3-mal wiederholt? Was könnt ihr da erkennen? Was ist Ihnen wichtig? Das merken wir ja daran. Was liegt Ihnen auf dem Herzen? Die haben Angst davon, dass dieses Erbteil ihnen entzogen wird. Ganz genau. Ja, also das ist dann diese Aussage, dann wird ihr Erbteil dem Erbteil unserer Väter entzogen werden und das wiederholen sie 3-mal. Das ist ihnen am Herzen. Das werden wir gleich aber auch in der Antwort Gottes darauf sehen, dass Gott das 3-mal wiederholt. Ja, das ist ganz, ganz interessant, wie Gott hier mit diesen Dingen umgeht. Die Töchter Zelophats haben ein Erbteil bekommen. Wenn sie jemand aus einem anderen Stamm heiratet oder aus einer anderen Sippe, dann könnte ihr Erbteil an den Stamm übergehen und so würde Gottes ursprüngliche Aufteilung irgendwie untergraben werden. Ja, man könnte ja dieses Ziel haben oder es würde automatisch passieren. Und das würde für alle Zeiten dann so bleiben. Selbst wenn der Stamm Manasse irgendwie das Land dann zurückkauft oder erwirbt, In diesem Jubeljahr alle 50 Jahre würde es wieder zurück an den anderen Stamm gehen. Und ich vermute mal, diese Familienoberhäupter waren deshalb so vorsichtig, weil ihr Anliegen im ersten Moment auch ziemlich egoistisch klingt. Ja, sie haben Angst um ihr Besitz. Ja, aber dennoch, sie wollten eigentlich, es ging um die Sache Gottes. Gott hat die Aufteilung gemacht und eigentlich, wie gesagt, hatten sie etwas anderes im Sinn gehabt. Und wir schauen mal, was Gott dazu sagt, wie Gott darauf reagiert. Und das hatten wir schon gesehen. Der Stamm der Söhne Josefs redet recht. Und jetzt kommt Gottes Antwort. Und welche Aussage wird hier dreimal wiederholt? Ich lese das einmal, die nächsten vier Verse. Dies ist das Wort, das der Herr betreffs der Söhne Zelophats, der Töchter Zelophats, geboten hat, indem er sprach, sie mögen dem, der in ihren Augen gut ist, als Frauen zuteil werden. Sie dürfen diese Männer heiraten, nur sollen sie einem aus der Sippe des Stammes ihres Vaters als Frauen zuteil werden, damit nicht ein Erbteil der Söhne Israel von Stamm zu Stamm übergeht. Denn die Söhne Israel sollen jeder am Erbteil des Stammes seiner Väter festhalten. Und jede Tochter, die ein Erbteil aus den Stämmen der Söhne Israels besitzt, soll einem aus der Sippe des Stammes ihres Vaters als Frau zuteil werden, damit die Söhne Israel ihr Erbteil, jeder das Erbteil seiner Väter, besitzen und nicht ein Erbteil von einem Stamm auf einem anderen Stamm übergehe, denn die Stämme der Söhne Israel sollen jeder an seinem Erbteil festhalten. Welche Aussage wird in ähnlicher Form dreimal wiederholt? Ja. Woran sollen die festhalten? Nochmal? Ja? Am Erbteil, ja? Am Land. Am Land sollen sie festhalten. Ja? Das heißt, diese Gedanken, die diese Fürsten hatten, oder die Familienoberhäupter, das waren gute Gedanken. Das waren göttliche Gedanken. Sie waren darum besorgt, dass das, was Gott ihnen zugeteilt hat, auch wirklich in ihrem Stamm und in ihrer Sippe bleibt. Und Gott sagt, es war gut. Eure Gedanken sind gut. Eure Gedanken sind richtig. Das sind meine Gedanken, die ihr habt. Und sie waren sehr, sehr vorsichtig, weil das, wie gesagt, anders gedeutet werden könnte und sie wollten das nicht. Da waren sie sehr, sehr vorsichtig. So ist meine Interpretation des Gelesenen. Und Gott, wie gesagt, reagiert darauf und sagt, ihr habt richtig geredet. Das sind meine Gedanken, die ihr hattet. Sie hatten ja Sorge gehabt, dass es an einen anderen Stamm übergeht, und Gott ist da noch konkreter geworden und schenkt das nochmal ein, indem er sagt, sie sollen sogar in der gleichen Sippe bleiben. Das lesen wir hier in Vers 6, nur sollen sie einem aus der Sippe des Stammes, ja, das heißt nicht im ganzen Stamm dürfen sie etwas aussuchen, einen Mann aussuchen, sondern in der Sippe müssen die bleiben, quasi wenn wir die Sippe des Gilead nehmen, dann war das halt eben die Kinder, die Enkel, die Urenkel von dem zu der damaligen Zeit, von dem Gilead. Und das Gleiche finden wir auch hier bei den Allgemeinen. Jede Tochter, die ein Erbteil aus den Stämmen der Söhne Israel besitzt, soll einem aus der Sippe des Stammes ihres Vaters als Frau zuteil werden. Also quasi Gott schenkt das nochmal mehr ein, die durften sich nicht im ganzen Stamm wählen, sondern in der Sippe. Und auch hier merken wir, Gott hört genau zu. Ja, es wird etwas gesagt und Gott hört sehr genau zu. Und auch wenn es so aussieht, so handelt und reagiert er dennoch genau auf unsere Bitten. Er wird antworten und wir dürfen gespannt sein, wann und wie er es macht. In diesem Zusammenhang erzähle ich immer wieder eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Und zwar habe ich mal in meiner jugendlichen Naivität, ich war dann 15 oder 16, vielleicht auch jünger, ich habe zu Gott gebetet, Gott, ich möchte einmal der beste Klavierspieler in unserer Gemeinde werden. Damals waren wir in einer anderen Gemeinde. Das war meine Bitte. Das ist keine schöne Bitte. Das würden wir sagen, das ist, Viktor, also sag mal, worüber denkst du nach? Und wisst ihr, es gab einen Augenblick, wo Gott mir gezeigt hat, ich habe deine Bitte erhört. Es war eine kurze Zeit, wo ich der einzige Klavierspieler in dieser Gemeinde war. So, und Interessanterweise habe ich mich genau in diesem Moment an mein Gebet erinnert. Und Gott hat mit einem Schmunzeln gezeigt, Viktor, hier hast du es. Ja? Du hast mich darum gebetet, hier hast du es. Ja. Das heißt, dieses egoistische und irgendwie ja, nicht ganz durchdachte, jugendliche, leichtsinnige Gebet hat Gott auf eine sehr schöne Art und Weise und auch eine demütigende Art und Weise erhört. Ja. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das wissen. Gott nimmt das ernst, was wir sagen. Gott ist es wichtig, auf unser Gebet zu hören, dass wir es aussprechen und Gott wird darauf reagieren. Ja, wie er es macht, das liegt in seiner Hand. Da kann ich euch, also da dürfen wir gespannt sein, wann und wie er es macht. Aber ihm ist es wichtig, dass wir Dinge aussprechen und er wird darauf reagieren. Wir kommen jetzt nochmal auf die fünf Frauen zu sprechen und hier erfahren wir etwas über das Wesen dieser Frauen. Wir schauen uns den nächsten, das habe ich einmal die Wiederholung hier und die nächsten drei Verse. Wir lesen hier, so wie der Herr dem Mose geboten hatte, so machten es die Töchter Zelophats, die rebellieren nicht, sondern sie gehen diesen Weg. Und Machla, Tirza, Hogla, Milka und Noah, die Töchter Zelophats, wurden den Söhnen ihrer Onkel als Frauen zuteil, also die haben quasi ihre Cousins geheiratet, Männern aus den Sippen der Söhne Manasse, des Sohnes des Josefs, wurden sie als Frau zuteil und so verblieb ihr Erbteil bei dem Stamm der Sippe ihres Vaters. Die Frauen rebellieren nicht, ihnen ging es um das Erbteil ihres Vaters. Ihr Vater sollte nicht abgeschnitten werden, sein Name sollte weiterhin genannt werden. Diese neue Verordnung, den fügten sie sich ohne Widerstand. Und eine Frage tritt auf an dieser Stelle, verlieren sie nicht durch diese Heirat dann doch irgendwie das Erbe ihres Vaters, weil sie ja jetzt eigentlich ihrem Onkel gehörig sind oder quasi der Onkel oder dieser Cousin jetzt quasi das Land besitzt. Und ich denke mal, dass da irgendwie eine Regelung sein müsste, weil wir lesen in 4. Mose 27,7, du sollst das Erbteil ihres Vaters auf sie übergehen lassen, dass nach wie vor der Name des Vaters über diesem Grundstück genannt wurde. Das Grundstück gehörte immer noch quasi zu dieser Familie oder zu diesem Mann Zelophat, auch wenn quasi jetzt der Cousin das bewohnt und das bewirtschaftet und ja irgendwo auch vielleicht ein Stück weit Herr ist über dieses Land. Aber ich glaube, darum ging es, also ist mein Verständnis, was anderes habe ich leider nicht gefunden. Also es ging darum, dass der Name weiterhin genannt wird, der Name des Vaters im Zusammenhang mit diesem Erbteil, mit diesem Land. Darum ging es den Töchtern und Gott hat gesagt, es soll so sein. Ich möchte weitergehen, und wir kommen auch schon zum Ende, weitergehen und auf eine sehr interessante Aussage aufmerksam machen. Gott gebietet den Töchtern Zelophats, und zwar, sie mögen dem, der in ihren Augen gut ist, als Frauen zuteil werden, nur sollen sie einen aus der Sippe des Stammes ihres Vaters als Frauen zuteil werden. Diese Frauen durften heiraten, wen sie wollen. Sie durften, ihre Augen durften entscheiden, ihr Herz durfte entscheiden. Einfach nur das, was du auf dem Herzen hast, so wie du deine Vorlieben sind. Gott sagt nicht, du musst den und den heiraten, sondern die Liebe spielte hier eine Rolle. Gott war die Liebe nicht egal. Er sagte, sie dürfen heiraten, wer in ihren Augen gut ist. Den durften sie heiraten. Aber innerhalb einer festgesetzten Grenze. Das war für Gott kein Widerspruch. Ja, also das Herz entscheiden lassen, aber das Ganze innerhalb einer gewissen Grenze. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip auch für heute. Wenn Menschen sich fragen, die Frage stellen, wen soll ich heiraten? Taucht ja auf, diese Frage. Also wen soll ich heiraten? Dann ist hier die Antwort, prüfe es und lass deine Augen und dein Herz entscheiden. Ganz einfach, ja. Prüfe es und lass deine Augen und dein Herz entscheiden. Wen du für gut und richtig befindest, den darfst du heiraten. Und das ist sehr klug, wenn du im Vorfeld darum bittest, Gott, lenke meine Augen und lenke mein Herz. Ja, das ist dieses Prinzip, was hier aufgezeigt wird. Aber, da kommt dazu, beachte die Grenze, die Gott setzt. Du darfst deine Augen und dein Herz entscheiden lassen, aber innerhalb einer Grenze. Und die Grenze finden wir, Paulus schreibt dazu, und er wendet dieses gleiche Prinzip an, eine sehr ähnliche Formulierung, die er dazu nimmt. Und wir lesen hier in 1. Korinther 7, Vers 39, die Frau, die jetzt quasi ihren Mann durch den Tod verloren hat, da kommt dieses Prinzip zustande, sie kann heiraten, wen sie will. Wer für ihre Augen gut ist, wer für ihr Herz gut ist, wen sie liebt, den kann sie heiraten. Aber vorausgesetzt, der Betreffende gehört wie sie dem Herrn. Ja, das ist dieses Prinzip, das damals in 4. Mose 36 aufgeführt wurde und das für Paulus auch klar gewesen ist. Das Herz darf entscheiden, aber innerhalb dieser Grenze. Das ist wichtig, dass man das sieht und erkennt. Heirate, wen du willst, innerhalb der Grenze, ihr gehört beide dem Herrn an. Das ist das, was ich hier erkenne, gerade in dem Vers 6, Kapitel 36. Ja, wir sind zum Schluss gekommen und ich möchte uns auch nicht weiter ziehen, das war ja ein ganz kurzes Kapitel. Es bleibt mir nur noch zu schließen mit den Worten hier aus 4. Mose 36, Vers 13. Das sind die Gebote und die Rechtsbestimmungen, die der Herr in den Ebenen von Moab am Jordan von Jericho den Söhnen Israel durch Mose geboten hat. Das ist der letzte Vers in 4. Mose 36 oder allgemein 4. Mose. Und ich möchte abschließend uns nochmal daran erinnern, ähnlich wie Jakob das auch schon in seiner Predigt zum Abschluss gesagt hatte und wie ich uns auch schon am Anfang vor der Predigtreihe zu 4. Mose oder der Reihe zu 4. Mose gesagt, uns erinnert hatte, wir sind unterwegs zum Land der Ruhe. Ja, wir sind unterwegs zum Land der Ruhe, das war das Volk Israels damals auch, aber wir sind unterwegs in der Wüste. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind unterwegs in der Wüste. Wir werden geformt in der Wüste, hatte Jakob uns daran erinnert. Wir werden geformt in der Wüste, um letztendlich das Verheißene zu ererben. Und Israel wurde geformt, auch gerade durch die Gebote und Rechtsbestimmungen. Und ich habe es in der Predigt am Sonntag auch uns daran erinnert, wir werden geformt und verändert durch Gottes Wort. Ja, durch etwas, was fest ist, was Gott festgelegt hat. Das ist wichtig, dass wir das sehen und erkennen. Wir werden, das ist das Schöne an 4. Mose, wir werden das Verheißene erreichen. Wir dürfen darauf hoffen. Wir werden das Verheißene erreichen, das Land der Ruhe, nicht weil wir besser sind als das Volk Israel, nein, weil wir genauso sind wie das Volk Israel. Und wir haben diese Warnung an uns, wenn du meinst, dass du stehst, pass auf, dass du nicht fällst. Ganz wichtige Warnung, die sich durchzieht. Aber weil Gott es mit Israel erreicht hat und mit ihnen ans Ende gekommen ist und an die Grenze gekommen ist und sie lang auch in das Land hineingeführt hat, dann wird Gott es auch mit uns schaffen. Gott ist größer als wir und unsere Fehler. Gott wird es mit uns schaffen und uns zu diesem Ziel bringen. Und das ist meine ganz große Zuversicht, die ich habe. Und das ist das Schöne an diesem Buch, das wir betrachtet haben. Und ihr dürft euch freuen auf den Hebräerbrief, den wir weiterhin im Anschluss daran betrachten werden, wo wir viele Parallelen, viele Rückbezüge auf das 4. Buch Mose haben dürfen. Und deswegen freue ich mich darüber, dass wir das jetzt hier quasi geschafft haben und uns an das nächste heranwagen dürfen und uns dort von Gott leiten lassen und führen dürfen, was er für Schätze uns dort vorbereitet hat. Gott segne uns weiterhin beim Nachdenken. Lasst uns noch zum Abschluss aufstehen und beten. Unser Vater im Himmel, dir gebührt alle Ehre und Anbetung. Du hast alles in deiner Hand, du überblickst alles und du hast ein Ziel mit all dem, was wir sehen, mit der Schöpfung. Und wir durften auch heute darüber nachdenken, dass du größer bist als all das, was wir um uns herum beobachten. Wir beobachten um uns herum viel Unruhe, wir beobachten um uns herum viel Zerfall, aber wir wissen, du bist größer als das alles und du wirst über allem triumphieren und du wirst dein Ziel erreichen. Danke dafür, dass wir das auch gesehen haben am Volk Israel. Wie oft standen sie da kurz davor, vernichtet zu werden, kurz davor, vollkommen in die Irre zu gehen, kurz davor, das Ziel nicht zu erreichen. Und dennoch, du hast dein Ziel mit ihnen erreicht. Und dafür danken wir dir. Wir loben dich, wir preisen dich dafür, dass du mit uns, mit deinem Volk, mit deiner Gemeinde, wirst du dein Ziel erreichen. Und wir befehlen uns dir an und vertrauen darauf, dass du wunderbar führen wirst. Danke dafür, dass du uns so ernst nimmst, auch dass wir das sehen durften. Du hast es damals mit den Töchtern Zelophots getan, du hast es mit diesen Familienoberhäuptern getan. Und danke dir dafür, dass du uns hörst, uns ernst nimmst und dass du auf unsere Bitten und unsere Gebete reagierst. Wir bitten dich, schenke uns Mut, schenke uns immer wieder das Bewusstsein, dass wir unser Anliegen vor dich bringen, weil du wirst antworten. Und ich danke dir dafür, dass du es tust. Danke dir nochmals für diesen Abend. Wir bitten dich, segne uns weiterhin. Amen. Amen. In Frieden Gottes dürfen wir auseinandergehen.